Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer zu Hause an den Empfangsgeräten. Herzlich willkommen zum letzten Teil unserer Illust- und Quiz-Show, die wir für euch vorbereitet haben, als kleine Abwechslung zu den sonstigen Episoden. Wir wollen heute die Frage klären, wer ist der Champion unseres Ensembles? Wer verfügt über die schnellste Auffassungsgabe und das beste Trivia-Wissen? Also eine Art Hagger Jeopardy. Das ist ein umgekehrtes Quiz. Hier werden keine Antworten auf Fragen gesucht, sondern Antworten vorgegeben, zu denen dann die passende Frage formuliert werden muss. Ein Beispiel, angenommen die Antwort ist Hannah Montana Linux, dann wäre eine korrekte Frage, wie heißt die von der Linux Foundation anerkannte weltbeste Linux-Distribution? Vier Kandidaten sind hier in zwei Runden gegeneinander angetreten und heute spielen die Gewinner der beiden vorherigen Runden um den Titel des Champions. Genug der Worte. Im Finale treten gegeneinander an. Kandidat 1. Als nordischer Frohnatur kennt er keine Aufreger des Monats. Auch für unterirdische Intro-Punks ist er sich nicht zu schade. Hoffentlich ist er heute nicht falsch im Internet abgebogen. Felix Kerker.
Moin.
Auf der anderen Seite, Kandidat 2. Er hat nicht nur RPM, sondern auch RPP benutzt. Während andere Audioprobleme unter Linux haben, hat er Audioprobleme unter macOS. Keiner in unserem Team hat mehr Retter-Zertifizierung, aber reicht das auch zum Quiz-Champion? Jasper Wiegratz.
Mal schauen, hallo.
Und damit genug der Worte, lasst uns gleich ins Finale reinspringen. Und die Frage, die sich hier jetzt natürlich erstmal stellt, ist, wer darf denn beginnen? Auch das werden wir hier wieder aushandeln. Und ich frage euch, wer von euch hat zuletzt einen Stack Trace gesehen?
Oh, ja.
Oh.
ich habe das letztes Mal schon erzählt. Ich hatte letzte Woche in dem Server, den ich privat betreibe, mit Alma Linux, den einfach mal geupdatet. Und durch das Kernel-Update hat das ZFS nicht gebaut und dann war das ZFS weg. das war tatsächlich ein, ja, ich glaube, ich habe Kernel-Panic an dem Tag gesehen sogar.
Wie sieht es bei dir aus?
Ich glaube, mit letzter Woche bist du ganz weit vorne. Da kann ich nicht mithalten.
Du siehst sowas nicht mehr, ja?
Dann lass uns noch eine Frage zwischen reinfeuern. Wer hat von euch beiden hat zuletzt einen Termin verpennt?
Ich gestern. Wirklich.
Okay, dann hast du dich damit qualifiziert und darfst beginnen. Wir lösen mal auf, welche Kategorien es dieses Mal wieder gibt. Also auch hier gibt es wieder 5 Kategorien und pro Kategorie 5 Antworten mit Punkten 200, 400, 600, 800 und 1000. Je höher die Punktzahl, desto höher auch der Erlös bei Stellen einer richtigen Frage. Die Kategorien, auch diesmal finden wir wieder die Kategorie EntwicklerInnen. Es gibt Befehle, es gibt Open-Source-Software-Projekte und ganz neu in diesem großen Finale heute Memes und TCP-Ports.
Nice, sehr nice.
Und das bedeutet, Gaspar, du darfst die erste Kategorie auswählen.
Jawohl, das sind alles tolle Kategorien. Fangen wir an mit Memes 600 in die Mitte.
Memes 600 und die Antwort lautet Andras Istvan Arato. Was wäre eine gültige Frage hierfür? Da wird der Basser auch schon betätigt. Jasper mit 1,7 Sekunden, Felix knapp dahinter mit 5,5. Deine Frage bitte, Jasper.
Wie hieß der Pinguin, der Linus Torvalds gebissen hat?
Das ist sehr kreativ. Ich sehe hier irgendwie so ein Muster gegenüber der letzten Runde des Quiz, aber ist in diesem Fall leider nicht die gesuchte Antwort. Felix, du warst als Nächster. Was ist deine Frage?
Wie heißt der freundliche ältere Herr, der durch seine skeptische Ausdrucksweise als Meme Hide the Pain Herald bekannt geworden ist?
Sehr gut, das ist korrekt. Wusstet ihr, dass der für Otto Werbung gemacht hat?
Ja, also er wurde ja tatsächlich gebucht und ist ja so zum Meme geworden, oder?
Nee, der ist, glaube ich, der hat lange Stockfotos gemacht und das ist, glaube ich, ein ehemaliger Handwerker, wenn ich es richtig weiß, der halt einfach irgendwann Stockfotos gemacht hat, um sich die Rente ein bisschen zu pimpen. Und irgendjemand hat dann diese Fotos entdeckt, fand das super lustig, weil er halt immer so gequält aussah. Und dann wurde das Ganze eben auf Reddit, 9gag und so weiter geteilt, ist dann viral gegangen. Und es ging dann so viral, dass der sogar einen TED-Talk mal gehalten hat, wo er beschrieben hat, wie er über Nacht zum Internet-Meme wurde. Und das fand ich ziemlich holsam. Also das können wir auch mal in die Shownotes packen. Für die mimetisch geneigten Zuhörenden, die mal 10 Minuten ihres Lebens vertrödeln wollen, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, und die Otto-Werbung ist halt auch geil. Da sitzt er halt zu Hause und es klingt an der Tür und er kriegt halt verschiedene Sachen geliefert und er hat halt 5, 6 Rollen parallel und am Ende zockt er halt irgendeinen Ego-Shooter und guckt dabei halt wie auf diesen Memes. Also das ist ganz großes Kino. Das bedeutet, Felix geht in Führung und darf die nächste Kategorie bestimmen.
Okay. Wenn wir dieses Mal nicht von ganz oben spielen, mit möglichst wenig, sondern auch einmal in der Mitte anfangen, dann springe ich mal rein bei Befehle 400.
Befehle für 400. Die Antwort lautet Time Date CTL. Jasper hat mit 0,4 Sekunden direkt gebassert, Felix ein bisschen weiter hinten dran. Jasper, was ist deine Frage?
Mit welchem Linux-Befehl kann die Zeitzone, die im System gesetzt ist, angezeigt werden?
Und das stimmt. Das bedeutet, Jasper geht in Führung. Kurzer Zwischenstand der Punkte. Jasper bei minus 200 und Felix steht bei 600 Punkten.
Also nicht ganz so in Führung, aber da ist er noch. Wir sind ja noch am Anfang hier. Dann machen wir mal weiter mit Befehlen. 600.
Die Antwort lautet Watch. Und da wird auch schon fleißig gebuzzert. Jasper wieder unter 0,5 Sekunden. Sehr beachtlich. Was ist deine Frage?
Mit welchem Befehl kann ein Linux-Command oder eine Shell-Kommandoserie regelmäßig ausgeführt werden?
Das stimmt. So ein Paradebeispiel, das ich immer gerne benutze, ist ja df-h, während man so einen Sync-Job hat, damit man sieht, wann die Platte vollläuft und man vorher noch schnell Storage nachschieben muss. Also einmal Punkte dafür.
Das gibt es übrigens auf dem Mac, soweit ich weiß, nicht.
Echt?
Nee.
Das ist doch hier Core-Utils. Ich hätte jetzt gedacht, das gibt es ja auch in BSD, dachte ich immer.
Ich glaube nicht. Also ich baue mir dann immer irgendwelche Krücken.
Baust dir dann einen Kubernetes-Container mit einem kleinen OpenShift, der dann...
In dem dann Cron läuft.
Genau. Overengineering, das Symbolbild. Gut, Jasper, du darfst die nächste Kategorie bestimmen.
Gehen wir mal zu den Open-Source-Projekten 600.
So soll es sein. Die Antwort lautet Mastodon. Und jetzt gilt es, die passende Frage zu finden. Beide haben schon gebuzzert. Jasper wieder leicht in Führung. Was ist die Frage dazu?
Wie heißt eine sehr beliebte Fediverse-Plattform?
Und das stimmt. Wofür braucht man die? Nicht, dass es für die Frage relevant wäre, aber...
Ja, da frage ich mich auch mal. Das ist so eine lustige Mischung aus Facebook, Twitter. Also ich glaube, es kommt Twitter ziemlich nah, oder?
Genau, ja. Es ist im Prinzip ein Twitter-Klon, der weniger toxisch ist. Also ja. Einmal Punkte für dich.
Da ist ja auch der Jan Böhmermann unterwegs.
Das stimmt, ja. Jan Böhmermann mit über 100.000 FollowerInnen. Und das ist ja auch immer so der Einwand, dass man ja mit diesem Mastodon gar nicht so eine große Reichweite generieren kann. Das geht natürlich auch schon. Auch der Bund ist da super aktiv. Einzelne Behörden haben da ihre Instanzen und Accounts. Also da kann man auch große Reichweiten mit bedienen.
Hat er damit mehr Follower, als es aktive Nutzer gibt auf der Plattform?
Jetzt müsste ich überlegen, wir haben da neulich eine Folge zu gehabt, das können wir auch mal in die Shownotes packen. Wir hatten nämlich eine Episode zum Fediverse letztes Jahr und ich glaube 11 Millionen User hat das Fediverse und ich glaube 5 davon allein waren Mastodon oder so. Da können wir mal die Link zu den Statistiken mal mit reinpacken, dann können die Zuhörenden sich das auch in Echtzeit angucken.
Aber die haben ja auch Glück, dass X so viel Marketing macht.
Da kann man auch den Host dieser Folge abonnieren, falls man keine Folge verpassen möchte.
Genau, oder in die DMs leiten will. Das geht natürlich auch. Gut, auch hier darfst du die nächste Kategorie bestimmen, Jasper.
Alright, dann schauen wir auf EntwicklerInnen 800.
Die Antwort lautet Rasmus Lehrdorf. Hier ein kleiner Service-Hinweis noch. Das Recherchieren parallel zum Partizipieren in diesem Spiel wird natürlich erkannt und mit Strafpunkten geahndet.
Durch die eigens installierte KI-Überwachung.
Genau, die Stank-KI, überprüft das in Echtzeit. Aber Jasper war relativ schnell. Und was ist deine Frage dazu?
Wie heißt der Erfinder und Hauptentwickler von der Programmiersprache PHP?
Und das stimmt.
Oh.
Hast du das echt gewusst oder hast du das jetzt irgendwie...
Nein, ich recherchiere nicht. Nein, ich habe ja angefangen mit PHP damals, also unter anderem kurze Zeit mit Basic und dann mit Visual Basic und dann Delphi und dann habe ich sehr lange Zeit mit PHP Dinge getan und auch viele Bücher darüber gelesen und daher war der Name mir bekannt, aber ich war mir gerade nicht sicher, ob es der ist. Aber Rasmus ist auch ein schöner Name, muss ich sagen.
Ja, ist cool. Hat bestimmt sehr viel Freude. Ja, Damit kriegst du natürlich wohlverdient Punkte. Und der Zwischenstand besagt, dass Felix 600 Punkte hat und Jasper 1800. Aber auch hier ist aufgrund der Kategorien noch alles drin. Und Jasper ist weiterhin in Führung und bestimmt die nächste Kategorie.
Dann bleiben wir doch mal bei EntwicklerInnen und gehen direkt auf 1000.
So soll es sein. Die Antwort lautet Bjarne Strostrup. Ich hoffe, das ist korrekt ausgesprochen. Wenn nicht, möge man mir bitte verzeihen. Und die Frage, die sich jetzt stellt, ist natürlich, was hat diese Person entwickelt? Und da hat kein Buzzer zugeschlagen. Wir lösen.
Das ist auch nicht so leicht.
Das ist wirklich nicht leicht. Also es gibt so Namen, die kann man sich ja so ein bisschen herleiten. Und die hat man schon mal gehört, weil sie auch irgendwie ja, sehr unique und catchy sind. Das kann man jetzt von Bjarne Strostrup nicht sagen. Aber er ist der Mensch, der die Programmiersprache C++ erfunden oder miterfunden hat. So viel zur Information. Das bedeutet, Jasper darf trotzdem weiterhin die nächste Kategorie bestimmen. Ist noch alles da? EntwicklerInnen, Befehle, Open-Source-Software-Projekte, Memes und Ports.
Ich glaube, ich will wissen, was ein Port ist. Gehen wir mal auf die 400.
Ports für 400 und der genannte Port lautet 445. Doch was wäre eine sinnvolle Frage dazu? Der Timer läuft, nur noch wenige Sekunden. Es hat noch niemand gebuzzert und jetzt hat Jasper gebuzzert. Was ist deine Frage?
Über welchen TCP-Port ist das Jabber-Protokoll nutzbar?
Interessant, aber leider nicht das, was wir suchen. Eine denkbare Frage wäre gewesen, auf welchem Port lauscht Samba bzw. werden AD-Windows-Shares bedient?
Oh je.
Das wäre der TCP-Port 445.
Oh je.
Das hab ich diese Woche noch gebraucht.
Ich finde es auch deswegen fies, weil man, wenn man in so einer Stresssituation, wo man schnell antworten und buzzern möchte, sich natürlich dazu hinreißen lassen könnte, 445 mit 443 zu verwechseln. Es sind ja nur zwei Ports weiter und das wäre natürlich dann HTTPS und auch falsch gewesen.
Das ist mein Kennzeichen, das weiß ich tatsächlich auswendig.
Sehr schön. Punkte Zwischenstand: Jasper steht bei 1400, Felix bei 600. Und Jasper darf trotzdem weiterhin, da er in Führung liegt, die nächste Frage bestimmen.
Und machen wir weiter mit den Ports mit 800.
Ports für 800 und der gesuchte Port trägt die Nummer 143. Was wäre eine sinnvolle Frage dazu? Da trennt sich jetzt die Spreu vom Weizen. Ja, wer hat mit diesem Dienst schon mal gearbeitet? Ich sehe, der Buzzer hat schon zugeschlagen. Jasper, was ist deine Frage?
Ich probiere es nochmal. Auf welchem Port lauscht XMPP oder das Jabber-Protokoll?
Es ist bemerkenswert, mit wie viel Nachdruck du das nochmal probierst. Aber es ist leider auch dieses Mal falsch. Eine denkbare Frage wäre gewesen, auf welchem TCP-Port lauscht das IMAP-Protokoll?
Ach Mann, das gibt's doch gar nicht. Also das brauche ich auch regelmäßig.
Das gehört. Jedes Mal denkt man sich hinterher so, ah, das hätte man aber wissen können. Scheibenkleister.
Ja, aber Mailports, das ist irgendwann mal komplett außer Rand und Band gelaufen.
Ja, vor allem IMAP gibt es halt auch irgendwie drei oder vier Ports. Es gibt unverschlüsseltes IMAP, es gibt verschlüsseltes IMAP, es gibt IMAP mit SSL bzw. TLS und ja, also da gibt es mehrere. Und ja, woran es gelegen hat, fragt man sich natürlich immer im Nachgang, woran es gelegen hat. Wir haben mittlerweile Punktegleichstand. Jasper und Felix stehen beide bei 600 und Jasper darf noch ein letztes Mal die Kategorie auswählen. Jetzt kannst du das Ruder nochmal umreißen. Mal schauen, wie es für dich läuft.
Alles klar, dann gehen wir auf Open-Source-Projekte 800.
Die Antwort lautet NetPlan. Und da wird schnell gebuzzert. Einige wenige Sekunden verbleiben noch für Felix zum Buzzern. Du warst am schnellsten, Jasper. Was ist deine Frage?
Mit welchem Open-Source-Tool können durch Angabe von YAML-Dateien die Netzwerkinterfaces eines Linux-Systems konfiguriert werden, so zum Beispiel auch seit einiger Zeit in Ubuntu?
Und das stimmt, ja. Wobei ich zugeben muss, ich kenne keine andere Distro außer auf Ubuntu-basierte, die NetPlan benutzen. Habt ihr das schon mal irgendwo vorgefunden?
Ja, in Ubuntu.
Und in anderen, oder generell habt ihr schon mal größere Setups damit gemacht? Ich finde das zuweilen ein bisschen schwierig zu bedienen. Der Syntax ist doch ein bisschen gewöhnungsbedürftig.
Ich glaube, größere nicht, aber wenn ich jetzt quasi mich noch mal daran erinnere, wo ich das mal gemacht habe, zum Images bauen auf Ubuntu-Basis, quasi, wenn das hochkommt für die Netzwerkregeln, dann ausgehend von, ja, ich glaube, da habe ich mal NetPlan-Regeln geschrieben.
Das klingt plausibel, ja.
Also ich habe Angst vor Standards, die nur in einem sehr kleinen Silo genutzt werden.
Ja, das stimmt, das ist auffällig, ne? Also überall sonst haben wir Network Manager und hier eben Netplan, aber ich glaube, in dem Ökosystem ergibt das bestimmt Sinn. Aber wie dem auch sei, wir schweifen ab, die Antwort ist natürlich korrekt und dafür verdienst du Punkte und somit ist Jasper wieder in Führung mit 1400 Punkten. Was nehmen wir als nächstes, Jasper? Du hast noch die freie Auswahl. Alle Kategorien sind noch da.
Ja, wir gehen mal wieder auf die Memes. 800.
Die Antwort lautet Tada Sauce. Da hätte ich hier eine schnelle Reaktion von euch erwartet. Ich bin mir sicher, ihr kennt sie beide. Felix war als erstes. Wie lautet deine Frage?
Ich rate einfach mal ein bisschen. Oder meine Frage ist, wie heißt das Mädchen, das vor einem brennenden Haus fotografiert als Meme bekannt wurde?
Sehr schön, ja. Das ist ein tolles Meme. Das gefällt mir auch sehr.
Ist auch falsch.
Ist aber leider knapp daneben. Tada Sauce kennt ihr vielleicht unter dem gebräuchlicheren Namen Grumpy Cat. Das war diese grimmig dreinschauende Katze, die leider schon vor einigen Jahren verstorben ist, aber sehr lange, so gerade Anfang der 2000er, komplett steil ging und deswegen auf keiner Meme-Seite fehlen durfte.
Die hieß so? Die hieß Tada Sauce?
Die hieß Tada Sauce, ja. Das fand die Person, der die Katze gehörte, wohl für einen adäquaten Katzennamen. Was man halt so macht. Ich weiß nicht, wie eure Haustiere heißen. Du hast doch auch Katzen, Jasper. Wie heißen deine Katzen?
Wir hatten früher Wilhelm und die aktuellen Katzen, die heißen Gustav und Elvira.
Schön.
Ja.
Hast du auch Tiere, Felix? Welche Namen haben die bei dir?
Tatsächlich haben wir keine Katzen im Haus, aber auf unserer Terrasse leben Tauben. Aber die haben auch keine speziellen Namen.
Denen gibst du TCP-IP-Ports als Namen. Verstehe. Ja.
Ja. Ja.
Sehr gut. Kleiner Zwischenstand. Jasper 1400, Felix minus 200. Aber es ist noch alles drin. Ja, alles oder nichts. In dem Sinne würde ich sagen, lassen wir Jasper die nächste Kategorie bestimmen.
Ich habe selber eine Frage, auf welchen Ports lauschen unprivilegierte Tauben?
Ich kannte das auch noch vertiefen. Ich habe gesagt, die kriegen einfach Interface-Namen, weil die quasi meine Avian-Carrier-Anwendung sind.
ENS 444, geh da runter, geh von meinem Weber-Grill weg.
Sind die dann mit Tau? Das ist eine ist Tau 01 und das zweite ist Tau 02.
Du solltest deinen Namen dann aber auch ändern. Ich finde, du müsstest dann konsequenterweise, wenn du das Taubengeben durchziehst, müsstest du Felix Tauwals heißen.
Okay. ETH3, bitte nicht von der Bridge kütteln.
Sehr schön, Jasper. Nächste Kategorie, bitte.
So, Netzwerk, wir machen, glaube ich, mal Ports. Ports 1000, jetzt geht's.
Vielleicht klappt es ja diesmal mit deinem Port. Der von dir ausgewählte Port für 1000 Punkte hat die Nummer 666. Und da wollen wir mal gucken, ob ihr da eine passende Frage zustellt.
Na klar.
Basser hat schon zugeschlagen. Jasper war als erstes fertig. Deine Frage bitte.
666, natürlich. Auf welchem Port lauscht der Doom-Netzwerk-Modus?
Ja, das ist wirklich korrekt.
Ja. Ach, was, echt jetzt? Das war absolut geraten. Das war
wirklich geraten. Ist wirklich okay, cool. So. Und das ist deswegen so kurios, weil Doom ist ja in den frühen 90ern entstanden und damals gab es noch nicht so viele reservierte Ports. Also es ist ja so, ne, dass wenn du jetzt eine Anwendung schreibst, die einen Standardport hat, dann musst du den ja beantragen oder standardisieren lassen, dass halt eben alle Betriebssysteme auch wissen, was für ein Port das so ist. Da gibt es also diese Standarddefinition. So. Und damals hat das natürlich thematisch absolut gepasst, dass man Doom, was ja auf der Hölle, also quasi so auf einem anderen Planeten in der Hölle spielt, dann auch die Zahl 666, die ja auch als Zahl des Teufels gilt, zu vergeben. Und weil es keinen anderen Port gab, ging das. Ne? Mhm. Das heißt,
du willst damit aber nicht sagen, dass man quasi Doom im Netzwerkmodus nur im Root-Kontext starten kann oder Privileged, weil es einen High-Port braucht.
Das gab es damals, glaube ich, noch nicht, dieses
Konzept. Ich denke auch, das war damals, ich meine, wir reden da von MS-DOS-Spielen und da, glaube ich, gab es dieses Modell von unprivilegierten Ports noch nicht.
Und wie ist das heute? Hat es jetzt einen anderen Port, oder?
Nee, also soweit ich weiß, ist das nach wie vor noch der Standard-Port. Und also von den alten Doom-Spielen, ich denke mal, also ich habe nur Doom 1 und Doom 2 gespielt. Ich weiß nicht, wie es bei Doom 3 und den neueren aussieht. Es gibt ja, glaube ich, noch Doom Eternity und andere Doom-Varianten. Die werden sicherlich andere Mechanismen nutzen. Aber damals, wir hatten ja nichts. Da haben wir halt TCP-Port 666 genommen. Ist ja auch ein schöner Pun.
Also wenn du cool bist und oder bester Freund der Security-Abteilung, dann nutzt du einfach nicht standardisierte Ports, beziehungsweise nutzt standardisierte Ports für andere Dinge.
Ja, Security by Obscurity, sagt man ja auch so schön. Einfach mal den SSH-Port auf 1337 legen. Security-Admins hassen diesen Trick.
Security, weil die Firewall auf dem Port offen ist.
Genau. So. Jasper steht bei 2400 Punkten, Felix weiterhin bei minus 200, aber auch hier ist noch alles drin. Jasper darf die nächste Kategorie bestimmen.
Okay, dann gehen wir mal wieder auf die Ports. 600.
Ports für 600 und der Port lautet 389. Beide haben schon gebuzzert. Bin sehr auf die Fragen gespannt. Und Jasper war als erstes fertig. Wie lautet deine Frage?
Wie lautet der RDP-Port, wenn wir eine 3 vorne entfernen oder der LDAP-Port?
Okay, also finale Frage bitte nochmal fürs Protokoll.
Wie lautet der LDAP-Port ohne TLS?
Und das ist korrekt. Felix hatte auch die gleiche Frage, wenn ich es richtig sehe, in unserem Pad, war aber leider ein bisschen zu langsam.
Ich wollte fragen, welchen Port nutzt standardmäßig das berühmte oder das beliebte Tool 389DS?
Was ja formal ein LDAP-Server ist, wäre also auch korrekt gewesen.
Ja. Und RDP ist 3389, da komme ich ganz manchmal durcheinander.
Oh, das ist ja fies, das ist ja eine fiese Stolperfalle.
Mhm. Hat so semi-viel damit zu tun, weil LDAP ist ja auch im Windows-Universum sehr viel genutzt,
ja.
Genauso wie RDP.
Krass, stimmt, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, ja. Spannend.
Ist halt auch kein VNC.
Ja. Ja, wobei man muss ja sagen, hier kleiner Side-Note, dass ja auch mittlerweile Linux-Distributionen eher RDP statt VNC benutzen.
Ja, ist bei RHEL 10 Standard.
Genau, richtig. Und das kann ich auch nachvollziehen, weil RDP das clevere Protokoll ist, weil es halt eben auch nur Teile eines Builds zum Beispiel neu rendern kann, während VNC üblicherweise, zumindest in der Standardspezifikation, ich rede nicht über die proprietären Abwandlungen davon, das Gesamtbild überträgt. Und wenn du halt über so eine gammelige UMTS-VPN-Verbindung mal so ein 2K-Bildschirm sharest, das ist gar nicht mal so geil. So, Jasper, du hast mal wieder die Ehre, die nächste Kategorie auszuwählen.
Ja, Schiffe versenken. Machen wir mal Befehle 200.
Befehle für 200. Der Befehl lautet PIP3. Und hier haben beide sehr schnell gebassert. Felix ist diesmal in Führung, deswegen darfst du uns gerne eine Frage präsentieren.
Wie heißt der Befehl zur Interaktion mit dem Python Package Manager in Version 3?
Sehr schön. Wobei es da, glaube ich, auch mittlerweile auch die PIP-Links auch gibt. Also auch wenn du PIP3 hast, ist, glaube ich, PIP mittlerweile gelinkt. Das war früher nicht so. Aber das war ja auch in dieser Übergangszeit, die nur 10 Jahre dauerte. Python 3, PIP, PIP3 und wie sie alle heißen. Ja. Das führt zu folgendem Punktezwischenstand. Felix ist mittlerweile bei 0 Punkten angekommen. Jasper steht bei 3000. Aber Felix darf die nächste Kategorie bestimmen.
Ja, eine Kategorie, die ich, glaube ich, ganz gut fand. Ich versuche es nochmal mit Ports, das mag ich irgendwie, ich fand das gut.
Ports 200 steht noch zur Verfügung und der Port lautet 80. Und hier gab es ein hartes Kopf-an-Kopf-Rennen, was den Buzzer anbelangt. Felix mit 0,4 Sekunden, Jasper knapp dahinter mit 0,5. Das sind fast schon olympische Ausmaße, aber Felix, nenn uns gerne deine Frage.
Welchen Port verwenden Webserver für das HTTP-Protokoll?
Und das ist natürlich vollkommen korrekt. Somit hat Felix 200 Punkte, Jasper 3000. Aber Felix ist weiterhin in Führung und darf die nächste Kategorie benennen. Und du kannst noch alles an dich reißen. Das ist richtig spannend.
Okay. Ich versuche mal mein Glück mit Befehle 800.
So soll es sein. Und der gesuchte Befehl lautet Pandoc. Felix war am schnellsten. Nenn uns deine Frage.
Eigentlich verwunderlich tatsächlich, weil ich das Projekt hauptsächlich von Jasper kenne. wie heißt ein Befehl oder Kommando für einen relativ universellen Textprozessor, mit dem man zum Beispiel Markdown-Dokumente in LaTeX umwandeln kann, aber auch in HTML, also generell Umwandlung zwischen verschiedenen Textformaten, abbilden kann?
Ja, absolut richtig. echt super mächtiges Tool. Ich habe da auch so ein neues Rabbit Hole für mich entdeckt. Ich habe nämlich gerade so die Situation, dass ich sehr viel Dokumente in einem nicht näher spezifizierten proprietären Wiki-Kollaborationstool habe und das gerne in Markdown konvertieren will. Aber dann feststelle, man kann das aus dem Wiki in PDF und HTML und Doc-Dokumenten exportieren. Und dann kann man mit Pandoc halt hergehen und kann das dann nochmal in Markdown konvertieren. Und du kannst hier sogar Custom-Filter bauen in verschiedenen Programmiersprachen, die dann halt zum Beispiel gewisse Formatierungsregeln ignorieren oder skippen. Also du kannst hier richtige Custom-Converter mit Pandoc bauen. Das ist echt ein wildes Rabbit Hole.
Es ist sozusagen der HDMI zu Gardena-Converter der Dokumentenwelt.
Genau das, ja. Gardena mit Drehstrom und mit Mayonnaise, so in etwa. Ja, wunderbar. Natürlich bekommst du dafür Punkte, Felix. 1000 Punkte bei Felix auf dem Konto, 3000 bei Jasper. Aber Felix darf die nächste Kategorie bestimmen. Du bist hier richtig gerade auf dem Durchmarsch.
Okay, ich hoffe mal, die Strähne hält an. Ich habe Stärken in verschiedenen Gebieten, aber manche davon. Ich bewege mich mal weiter bei Befehle 1000 und riskiere damit mal ein bisschen.
Alles oder nix, Befehle für 1000. Und der gesuchte Befehl lautet gparsewd. Wie könnte man den in eine Frage packen? Hier wird schon fleißig gebuzzert. Und Jasper war am schnellsten. Wie lautet deine Frage?
Mit welchem grafischen GTK-Werkzeug können Nutzer bearbeitet werden, zum Beispiel Passwörter gesetzt werden?
Ah, spannend, spannend. Ah. Aber da hat leider dich die G-Prefix auf eine falsche Fährte gelockt. Also
ist das GNU?
Genau, es ist GNU, das GNU-Passwort-Tool. Nein, das ist für Gruppenpasswörter tatsächlich. Das geht so ein bisschen in die Richtung einer der vorherigen Runden. Da war es ja so, dass du zum Beispiel temporär deine Primärgruppe ändern kannst. Ne? Wenn du jetzt zum Beispiel in mehreren Gruppen bist und du willst mal kurz in die Gruppe Hannah Montana, Linux-Users gehen, damit deine neu angelegten Dateien eben dieser primären Gruppe zugehörig sind, dann brauchst du halt ein Passwort für diese Gruppe unter Umständen. Und diese Gruppenpasswörter, die kannst du halt eben mit gparsewd setzen. Aber es gibt bestimmt auch ein GTK-basiertes Tool, mit dem man User editieren kann, aber das heißt dann hoffentlich nicht gparsewd.
Ich habe das Gefühl, die haben relativ viele Leute sowohl on-air als auch vor dem Mikrofon ein bisschen was gelernt gerade.
Ja. Ja. Ist auch voll das Nischentool. Also ich weiß das auch wirklich nur, weil ich gerade neulich wieder Schulungsunterlagen gebaut habe und da dieses Tool mit reingenommen habe. Aber effektiv, seitdem ich dieses Tool kenne, ich habe das vielleicht einmal gebraucht in 15 Jahren Linux. Also ich finde, das spricht schon dafür, dass das jetzt eher so ein Nischentool ist. Und deswegen auch wohlverdient natürlich eine Frage für 1000 Punkte. Felix, du darfst weiterhin die Kategorie bestimmen.
Okay, dann versuche ich mich mal an OSS-Projekte 1000.
So soll es sein, Open-Source-Projekte für 1000 und das gesuchte Projekt lautet CloudInit. Wer findet eine passende Frage dazu? Und da, meine Güte, 0,3 Sekunden bei Felix und 0,4 Sekunden bei Jasper. Ich sehe schon, das nächste Mal können wir bei einer Olympiade mitmachen. Aber Felix, nenn uns doch mal deine Frage.
Wie heißt ein Projekt, mit dem Dateien erstellt werden können oder einfach generell Konfigurationen erstellt werden können, um beim Boot einer Maschine generell schon Konfigurationen einzuspielen. Also, ja.
Okay, was für Maschinen meinst du da?
Virtuelle Maschinen, Cloud-Maschinen, also generell, ja, quasi Linux, also in verschiedenen Distributionen kann man darüber Konfigurationen nach der Installation einhängen.
Ja, das ist auf jeden Fall korrekt. Also die initiale Konfiguration von Cloud-Instanzen, sei es jetzt in einer Private Cloud, also irgendeinem Proxmox, VMware, vSphere oder whatever, oder eben bei irgendeinem Hyperscaler, ist CloudInit genau das Tool. Übrigens ein Canonical-Projekt, das aber auch außerhalb des Canonical-Ökosystems verwendet wird. Das passt ganz gut, weil wir es gerade von NetPlan ja hatten. CloudInit ist so ein Tool, das möchte ich nicht mehr missen. Das ist einfach praktikabel, so ein bisschen YAML-Code, ein paar Config-Files wohin geschmissen und dann funktioniert das Ganze. Das ist für mich persönlich ein bisschen einfacher als so ein AutoJAS zum Beispiel. Oder was gibt's hier? Combustion oder
Ignition.
Genau, Ignition.
Das 1:1-Äquivalent ist Ignition und das Tooling darum heißt Combustion und wie war es? Bhutan, genau, bei eher in so der Red Hat-Welt und bei OpenShift zum Beispiel.
Das stimmt.
Da spielen aber auch irgendwie verschiedene Tools auch eine Rolle, selbst beim Ubuntu-Kontext. Da gibt es ja auch noch Auto-Install, das ist glaube ich auch irgendwie noch am Rand mit dabei und manchmal verliere ich so ein bisschen Übersicht, wann was aufhört und wann was anfängt quasi, wenn man
Kickstart.
Ja, es ist halt, ihr alle kennt den XKCD, nehme ich mal an, es gibt 16 Standards, die das Gleiche tun. Wir sollten einen Standard definieren, damit wir die anderen nicht mehr brauchen. Turns out, wir haben jetzt 17 konkurrierende Standards.
So ist es.
Aber die Antwort ist natürlich richtig und wir haben Punktegleichstand. Sowohl Felix als auch Jasper haben 2000 Punkte. Wie schon gesagt, alles ist noch drin und vielleicht kann Felix ja seine Siegesschrinne fortführen und pickt wieder eine Kategorie, in der er punkten kann.
Okay, dann versuche ich es mit OSS-Projekte 400.
Das gesuchte Projekt lautet OpenStreetMap. Da haben beide recht schnell gebassert und Felix war mal wieder etwas schneller. Wie lautet deine Frage?
Wie heißt ein Open-Source-Tool zur Sammlung von Kartenmaterial, generell Geodaten, das als Backend für die verschiedensten kartenbasierten weiteren Open-Source-Anwendungen dient?
Genau, das stimmt. Schön, dass du auch gesagt hast, dass es eine Geodatenbank ist, denn das ist ja häufig so ein Missverständnis, dass viele Leute sagen, ah ja, das ist halt Google Maps nur in Open Source. Und das ist oberflächlich betrachtet bestimmt korrekt, aber es kann natürlich noch viel mehr. Es ist eine Geodatenbank, die man natürlich auch wunderbar nutzen kann. Und hatten wir auch unlängst hier in unserem Adventskalender, da hatten wir nämlich den Jochen Topf zu Gast, der was zu 20 Jahren OpenStreetMap gesagt hat. Und das fand ich sehr interessant. Also auch diese Nischenprojekte, du hast jetzt ja Komoot schon genannt, aber zum Beispiel auch so regionale ÖPNV-Anbieterinnen haben das ja in den Apps drin. Oder es gibt auch so Dinge wie die Campingkarte oder die Bubatz-Karte. Finde ich auch sehr, sehr schön. Kann man nämlich dann gucken, anhand der Metadaten, welche Orte dann fürs Campen zum Beispiel geeignet sind.
Das kann man auch, wenn einem langweilig ist, einfach mal so das Ding aufmachen und dann da so ein bisschen was reinmappen. Also eine ganz kleine Lernkurve hat das schon, aber ich mache das ganz gerne so, da wo ich mich auskenne, kann man Parkplätze eintragen und so weiter. Und da gibt es ja auch so eine App für Android auf jeden Fall, Street Complete. Und das ist so ein bisschen wie Pokémon Go. Da hast du dann so auf der Karte so Quests, die du machen musst. Dann, also im Grunde genommen trägst du dann zum Beispiel ein, welchen Straßenbelag hat die Straße. Das ist also ziemlich low-hanging.
Mozzarella-Tomate.
Ich fand das, ich glaube, wir haben das auch schon mal am Podcast irgendwie, oder in irgendeiner News-Folge, glaube ich, auch schon mal ein bisschen durchdiskutiert. Ich finde besonders spannend daran, das Thema Informationshoheit quasi über sowas wie die Welt und Karten, also wo sich was befindet. Ich fand, es gab vor ein paar Wochen oder ein paar Monaten mal so eine größere Diskussion, wie es ist mit Waldwegen in Bezug auf Fahrradfahren. Ob quasi man Wege da nicht eintragen darf, wenn derjenige, der, also ob man den Besitzenden des Grundstücks quasi fragen darf, ob man seinen Weg eintragen darf, damit der quasi mittelbar dann nicht bei Komoot angezeigt wird, damit der jemand mit dem Mountainbike nicht langfährt.
Ja.
Und dann geht es darum, dass man den Weg aber theoretisch auch als gesperrt markieren kann und dass es ja auch im Prinzip nicht korrekt ist, dass man im Prinzip Wege, die es wirklich gibt und die man theoretisch auch begehen dürfte, einfach der Öffentlichkeit vorenthält und quasi Informationen damit zurückhält, weil einem das nicht passt.
Richtig.
Das finde ich irgendwie ein ganz interessanter Zweig. Und das andere, das mit Google Maps, ja, die Karte, da hatten wir letztens mal in einem irgendwie drüber gesprochen, dass die Karte ja konsumzentriert ist. Das heißt, die Sachen quasi sind ja, kann ich kaufen? Also wo kann ich quasi parken? Wo kann ich kaufen quasi? Und wo kann ich was konsumieren als Zentrum der Karte? Und gar nicht mal, wo ist der Platz einfach nett? Also wo kann man einfach sein quasi? Oder wo gibt es einen guten Platz oder sowas? Ich glaube, dazu gibt es bei, ich meine, das ist Arte, können wir theoretisch nochmal rausholen und verlinken, gibt es einen Bericht über Karten. Ich glaube, das ist in meiner Lieblingssendung 42, die Antwort auf fast alles.
Ah, cool.
Und da gibt es, glaube ich, einen Bericht generell über Karten und welche Sicht Karten irgendwie haben auf die Welt. Ja.
Das klingt gut, ja.
Kleiner Exkurs.
Kleine Randnotiz noch, weil Jasper gerade Pokémon Go sagte. Es gibt auch Datenvandalismus in OpenStreetMap, weil du kannst ja einfach Änderungen eintragen. Und das haben fündige AnwenderInnen wohl ausgenutzt, um neue Pokémons, die nur an Stränden zu finden sind, indem sie halt in den Park, der um die Ecke ist, einen Strand eingezeichnet haben, der da aber gar nicht ist. Und dann hat natürlich das Spiel die neue OpenStreetMap-Karte bekommen und hat dann halt kurzzeitig dieses Pokémon da hat spawnen lassen. Also ja, moderne Probleme erfordern moderne Lösungen. Oder wie war das noch gleich? Wie dem auch sei, wir kommen mal zurück zum Punktestand. Felix geht in Führung mit 2400 Punkten, dicht gefolgt von Jasper mit 2000 Punkten. Und Felix darf somit die nächste Kategorie auswählen.
Okay. dann nehmen wir nochmal OSS-Projekte 200 und ich glaube, danach wird es relativ dünn.
Danach trennt sich die Spreu vom Weizen. Aber genau. OSS-Projekte für 200 und das gesuchte Projekt lautet Ansible. Was wäre eine Frage dazu? Und okay, die Zahlen werden immer knapper. Jasper mit 0,1 Sekunden Reaktionszeit. Spielst du eigentlich Eco-Shooter? Also ich frage nur so für einen Freund.
Ja, aber nur mit dem Trackpoint vom ThinkPad.
Genau. Sehr gut, ja.
Andersrum wollte er fragen, hast du schon einen Vertrag beim Profiteam? Wenn nicht, dann würde er dich gerne vermitteln.
Ich bin auch der Meinung, dass halt hier unser Fokus und die Nox Jeopardy Hacker Quiz, das muss in die ESL, also bei den Reaktionszeiten, da ist wirklich Platz für einen kompetitiven Markt, glaube ich. Aber wie dem auch sei, Jasper, deine Frage bitte.
Durch welches IT-Automatisierungswerkzeug ist Jeff Gierling besonders bekannt geworden?
Oddly specific, aber korrekt. Ja, Jasper holt auf. 2200 Punkte. 200 Punkte trennen euch noch voneinander. Aber Jasper, kann das entweder dezimieren oder maximieren? Es liegt bei dir. Was ist die nächste Kategorie, über die wir sprechen?
Ja, ich glaube, die Memes 1000 lassen wir mal bis zum Ende da ruhen. Machen wir erstmal hier. Aber andere Menschen, EntwicklerInnen 200.
Die gesuchte Person heißt Ken Thompson. Jetzt müsste man halt noch wissen, wer das ist und eine passende Frage dazu formulieren. Jasper war am schnellsten.
Ja, welcher Entwickler war beteiligt an der Entwicklung von Unix, dem Betriebssystem Unix und der Programmiersprache C?
Wir wollen mal nicht so sein und das mal gelten lassen. Ken Thompson kennt man für Unix, aber auch für Golang tatsächlich.
Oh.
Also tut auch heute noch innovative Dinge. Und damit haben wir Gleichstand. Beide haben 2400 Punkte und Jasper darf die nächste Kategorie auswählen.
Dann gehen wir auf Memes 200.
Das Meme für 200 lautet Hotline Bling. Was wäre eine sinnvolle Frage dazu? Was verbirgt sich dahinter oder wofür könnte das stehen? Ich blicke in fragende Gesichter. Bin mir sicher, ihr kennt das Mai Mai. Felix war am schnellsten. Wie lautet deine Frage?
Ich glaube, das funktioniert so gar nicht. Aber meine Frage war, unter welchem Namen ist das Meme mit dem Hund im brennenden Haus am Telefon bekannt? Aber der hat kein Telefon, ne? Der ist nur im brennenden Haus.
Spannend. Das ist, glaube ich, das This is Fine Meme. Also ich glaube, das hat gar keinen anderen Namen. Aber das verlinken wir auf jeden Fall mal. Aber das ist leider nicht korrekt, auch wenn das ein sehr, sehr schönes Meme ist. Eine denkbare Frage wäre gewesen, welchem Musikvideo entstammt das Drake-Posting-Meme?
Oh.
Kennt ihr das, wo Drake hier diese stark gefütterte Jacke anhat und dann erst so diese ablehnende Geste mit der Hand macht und dann auf dem zweiten Bild so mit dem Finger auf was zeigt? Also so ein Reaction-Meme-Format.
Nee. Hast du eigentlich mal ein Praktikum bei Neuer Meme gemacht?
Nee, ich war am Überlegen, ob ich da mal vielleicht einsteigen sollte. Aber da gibt es einfach so viele andere Leute, die da wesentlich tiefer in dem Thema drin sind. Und da muss man einfach neidlos anerkennen, da kann ich keinen Mehrwert mehr leisten. Hm. Aber ich konsumiere da gerne.
Ich habe aber irgendwie das Gefühl, dass gerade öffentlich vorgeführt wird, dass bei Jasper mir die Meme-Zertifizierung schon länger abgelaufen ist. Und wir werden wahrscheinlich im Nachhinein erstmal eine Aufforderung zur Schulung bekommen.
Genau. Ja, stimmt. Meme-Schulung können wir auch mal verlinken für die geneigten Zuhörenden, die das kleine Internet-Latinum oder das kleine Internet-Humorium machen wollen. Da gibt es auch ein paar. Da ist auch Drake-Posting mit dabei. Ja.
Meme-Führerschein Klasse AM.
Genau. Ja, Jasper, du hast weiterhin 200 Punkte Vorsprung und darfst die nächste Kategorie auswählen.
Ja, dann lass uns mal schauen, ob wir mehr Memes kennen. Dann Memes 400.
Memes für 400 und die Antwort lautet Kabosu. Das sagt euch bestimmt was. Niemand hat bisher gebuzzert. Niemand hat gebuzzert. Ich bin verwundert. Eine Frage wäre gewesen, wie lautet der Hund des Doge-Memes mit bürgerlichem Namen oder mit echtem Namen? Einen Ausweis wird der Hund nicht haben, aber das ist der Name, der eigentliche Name des Hundes ist Kabuzu.
Das sind die einfachen Meme-Fragen. Oh.
Ja. Wobei einfach, es sind ja schon 400 Punkte. Ja. Okay, weiterhin 200 Punkte trennen Jasper und Felix voneinander. Jasper darf die nächste Kategorie bestimmen. Und es steht noch zur Auswahl EntwicklerInnen für 400 und 600 und Memes für 1000. Wofür entscheidest du dich?
Ja, EntwicklerInnen 400.
Und die Antwort lautet Bram Molinar. Da hat Felix sehr schnell gebuzzert. Gucken, wann Jasper buzzert. Felix war am schnellsten. Wie lautet deine Frage?
Da Jasper nicht gebuzzert hat, bin ich extrem verunsichert. Ich dachte, er hätte mir das gerade erst erzählt. Okay. Ich sag, meine Frage war, wie heißt einer der Entwickler, die maßgeblich an der Programmierung von Ansible beteiligt waren?
Interessant, aber in dem Kontext leider...
Nein.
Leider im Internet falsch abgebogen. Bram Molinar, wir berichteten darüber vor einigen Monaten, lieber Felix, ist der Erfinder des Vim-Editors, der ja auch vor nicht allzu langer Zeit bedauerlicherweise verstorben ist.
Molinar.
Ich möchte im Boden versinken.
Ja. Hatte der einen Online-Handle, was bekannt war?
Gute Frage. Ich muss zugeben, ich bin ihm nicht gefolgt, daher weiß ich es nicht. Aber
Felix, du meinst den Michael DeHaan, glaube ich. Den hatten wir letztes Mal.
Das kann sein. Ich dachte, es wäre quasi eine Wiederholungsfrage und ich war quasi, irgendwie hat mein Gehirn das direkt ausgespuckt. Okay, das passt da nicht. Weil ich erinnere mich auch an das Gespräch, dass du meinst, das muss doch jeder wissen, der mal im Ansible-Manfli war.
Das war Michael DeHaan auf jeden Fall.
Stimmt, ja.
Da war auch zwei A's im Nachnamen.
Ja. Da kann man durcheinander kommen. Ja? Also ich meine, es ist ja auch hier ein sehr forderndes Spiel intellektuell betrachtet. Und wir sind 40 Minuten schon drin. Da kann man schon mal nervös werden. Und der Punktestand sagt, Felix hat 1800 Punkte und Jasper, der in Führung ist, 2400. Und Jasper darf die nächste Kategorie auswählen.
Ja, geht's weiter mit EntwicklerInnen? 600.
Die Antwort lautet Benjamin Bellamy. Aber was verbirgt sich dahinter? Welches Projekt? Das ist die Frage, die wir beantwortet hören wollen. Und niemand hat bisher gebuzzert. Die Zeit neigt sich dem Ende und ja, niemand hat gebuzzert. Eine denkbare Frage wäre gewesen, wie lautet einer der Entwickler hinter Castopod? Habt ihr mit Castopod schon mal zu tun gehabt?
Was ist ein Castopod?
Das hätte man wissen können, wenn man alle aktuellen Folgen zu diesem Zeitpunkt FOL Adventskalender gehört hätte.
Ich weiß auch gar nicht, warum du das nicht getan hast, Felix. Das sind ja nur so zwischen 1 und 2,5 Stunden jeden Tag. Die kann man sich schon mal nehmen.
Ja, okay.
Ja. Jasper, deine Frage, Castopod. Castopod ist eine Open-Source-Software für das Fediverse und da kannst du Podcasts hosten. Also im Prinzip sowas wie Podigy oder Spotify oder you name it, nur eben als Open-Source-Software und im Fediverse. Das heißt, du kannst dir eine eigene Instanz mit deinen Freundinnen hochziehen und ihr könnt da eure Formate hosten.
Boah.
Wir verlinken mal ganz unauffällig die Castopod-Folge in den Shownotes für die geneigten Zuhörenden, die auch noch nicht durchs Backlog durch sind und da vielleicht nie einsteigen wollen. Ja, und jetzt alles oder nix, Leute. Ne? Wir haben Felix mit 1800 Punkten, Jasper mit 2400 Punkten und es bleibt noch Memes für 1000 und so langsam wird es ein bisschen knapp. Also ja, Jasper, wenn Jasper jetzt falsch antworten würde, dann wäre er knapp hinter Felix. Felix kann natürlich auch korrekt antworten. Also es ist noch alles drin. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen und ja, Jasper.
Das ist Golden Goal.
Ja.
Golden Goal jetzt. Also
auf jeden
Memes
Fall.
1000.
Alles oder nix. Ja. Die Antwort lautet Rhys Simpson. Und da trennt sich jetzt die mimetische Spreu vom Weizen. Wer ist hier wirklich mehr auf 9gag, Mastodon und Know Your Meme unterwegs als auf anderen Seiten, die er oder sie vielleicht eher besuchen sollte?
Also mein Internetzugang funktioniert 5 Wochen pro Jahr nicht.
Ja.
Wie soll ich da auf dem Stand bleiben?
Ja, okay, keiner von euch hat geantwortet. Ich kläre mal auf, eine denkbare Frage wäre gewesen, wie lautet die im Rollsafe-Meme dargestellte Person mit bürgerlichem Namen? Kennt ihr das? Das ist das Meme mit dem Menschen, der so eine Golduhr hat und sich so auf die Schläfe tippt. So. Ja?
Ah, ja, doch. Okay.
Ja, grandioses Meme, haben wir auch schon mehrfach benutzt und parodiert, zählt zu meinen Lieblingsmemes. Ist ein bisschen älter, ich glaube, das ist so 2010er Humor. Aber zündet natürlich immer noch gut und ja, wäre die Frage für die 1000er Meme-Frage gewesen. Zugegebenermaßen natürlich eine sehr, sehr schwere Frage. Aber nichtsdestotrotz, wenn ich mir so den Punktestand anschaue, haben wir auf jeden Fall einen Gewinner dieser Runde. Und Jasper war mit 2400 Punkten in Führung. Und das bedeutet, du bist der unangefochtene Gewinner unseres Focus on Linux Quiz. Hat es euch denn Spaß gemacht?
Ja, doch, das war gut. Ich glaube, Jasper hat es verdient. Hatte zwischendurch einen ziemlich heftigen Run auf jeden Fall. Das war schon stark. Ja, und ich glaube tatsächlich, für zukünftige Ausgaben, wenn Christian der Quizmaster ist, muss man vor allen Dingen zwei Sachen können, wo wir uns beide noch verbessern können. Das ist generell mimetisches Grundwissen. Da gibt es, glaube ich, für uns erstmal richtige fünf. Und ansonsten ein bisschen mehr Entwickler eben können und denen regelmäßig Props geben. Das kann ich mir vielleicht nochmal auf die Fahne schreiben.
Genau, und am besten lernt man vorher alle Manpages auswendig.
Das hilft
ein bisschen.
Ja, aber das Schöne bei einem Quiz ist ja, alle profitieren davon. Ne? Also ich habe mir Sachen überlegt, wir haben uns Sachen im Team überlegt, ihr habt Sachen gelernt, ich habe Sachen gelernt. Von daher, ich bin mir sicher, die Zuhörenden haben bestimmt auch das ein oder andere Detail mitgenommen. Und von daher, alle profitieren. Vielleicht wiederholen wir das mal. Deswegen, liebe Zünde, würde uns natürlich auch interessieren, ob ihr auch so viel Spaß dabei hattet. Lasst uns gerne wissen über die üblichen Kanäle. Wenn ihr so ein paar Ideen für Fragen habt, nehmen wir die natürlich auch gerne auf, denn ich bin mir sicher, das machen wir bestimmt nochmal. Also, das macht schon Laune. Dann vielen lieben Dank euch fürs Mitmachen, Felix und Jasper.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Danke dir fürs Ausrichten. Hat viel Spaß gemacht.
Sehr gerne. Und euch vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörende. Und dann würde ich sagen, einen schönen Rest Dezember, ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr. Wir hören uns. Bis dahin.
Ciao.
Tschüss.